Wenn wir über Gustav Landauer sprechen, dann würde mich zunächst tatsächlich erstmal auch dein persönlicher Zugang interessieren. Du bist ja Herausgeber der Landauer Werkausgabe auch. Wie bist du denn vielleicht auch biografisch auf Gustav Landauer gestoßen und was hat dich dazu veranlasst, dich dann noch eingehender eben mit dieser historischen Figur auseinanderzusetzen?
Ja, ich bin ja schon etwas älter. Ich bin in den 70er Jahren in der Zeit meiner Schule auf dem Gymnasium politisiert worden, Anfang der 70er Jahre noch. Und da gab es ja die großen Auseinandersetzungen zwischen der marxistischen und auch schon der kleineren Richtung des Libertären, des Anarchismus. Und ich bin dann über verschiedene Kontakte, beispielsweise über Horst Stohwasser in Wetzlar, ich weiß nicht, ob das dir ein Begriff ist, der eigentlich so einer der Initiatoren, kann man sagen, leider inzwischen verstorben, 2009 verstorben, einer der Initiatoren der, ja, wie soll man sagen, nach 68er des sogenannten Neo-Anarchismus, ein Begriff, den ich nicht so gerne gebrauche, aber er ist einer der Initiatoren, die dann 68 sich auf den Weg gemacht haben, um diese Richtung wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft hineinzutragen, durch verschiedene Projekte und Zeitschriftengründung und so weiter. Und über ihn bin ich praktisch auf diesen Namen gestoßen, Ende der 70er Jahre. Und er hat mich seitdem eigentlich die Biografie und vor allen Dingen das Werk natürlich seitdem nicht mehr losgelassen. Ja. Und es gab ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder Versuche, eine Landauer-Ausgabe auf die Beine zu stellen, sowohl im bürgerlichen als auch im libertären Spektrum. Das ist bislang, bis vor, muss man sagen, jetzt vor 12 Jahren immer gescheitert. Und bis ich dann in Kontakt mit dem Verlag Edition AV getreten bin, hat sich das, und diese erklärten, dass sie ganz gerne Landauer-Ausgabe machen möchten, hat sich diese Zusammenarbeit dann seit 2007 ergeben. Und so konnte dann 2008 im Jahresrhythmus dann immer ein Band erscheinen. Und jetzt sind wir bei Band 15, den wir gerade vorbereiten. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Ein Freund von mir, der illustriert die Bände, der auch einen engen Bezug hat, einen langjährigen Bezug zu Landauer. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Kooperation, ja. Also das wäre jetzt so mein Bezug dazu, ja. Dazu kommt ja grundsätzlich, wer sich mit Geschichte, Theorie und Praxis der anarchistischen Bewegung der letzten 200 Jahre überhaupt beschäftigt, der kommt natürlich über den Namen Gustav Landauer, kommt da nicht dran vorbei. Das gilt auch für diejenigen, die nach Alternativen zu dem bestehenden Herrschaftssystem suchen und Interesse an einer, wie soll man sagen, Verbesserung, Reparatur der Welt auch haben, im Sinne eines radikalen Wandels des bestehenden. Die werden auch an den theoretischen Aussagen Landauers nicht vorbeikommen. Wobei natürlich klar ist, vieles ist nicht mehr auf die heutige Zeit anzuwenden, aber verschiedene Gedankengänge, verschiedene Schwerpunktsetzungen, sein Blick auf das Individuum, sein Blick auf soziale Individualität, sein Antimilitarismus natürlich und sein immerwährendes Engagement auch in, ja, sagen wir mal, engen Zeiten, ja, wo man auch mit nicht sehr vielen Menschen sich auf den libertären Weg macht, dann doch dabei zu bleiben und nicht zu resignieren. Er hat das, muss man dann auch sagen, leider mit seinem Leben bezahlt. Da werden wir ja vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, 1919 im Zuge der Niederschlagung der Bayerischen Revolution.
Also Gustav Landauer als ein Denker, der für einen radikalen Wandel gesellschaftlicher Verhältnisse steht. Wir wollen dem ja so ein bisschen biografisch auch nachspüren. Gustav Landauer ist ja 1870 in Karlsruhe geboren und dort auch
Ja.
aufgewachsen. Was hat er denn überhaupt für einen familiären Hintergrund gehabt und in was für Verhältnissen ist er aufgewachsen?
Ja, er ist am 7. April 1870 in der badischen Residenzstadt Karlsruhe geboren, als dritter Sohn jüdischer, allerdings nicht religiöser Eltern. Sein Vater war Kaufmann und Inhaber eines Schuhgeschäftes in Karlsruhe. Das hat der Familie materielle Versorgung garantiert. Seine beiden älteren Brüder, Friedrich, der ist, hat es sogar zum Landgerichtsrat gebracht. Und der mittlere Bruder Felix hat dann nach dem Tode Hermann Landauers, des Vaters, den Schuhladen weiter übernommen. Gustav Landauer hatte frühzeitig Interesse schon als Jugendlicher an Literatur, Philosophie. Er ist in Karlsruhe zu den Opernaufführungen, Theateraufführungen gegangen. Also schon im Grunde als Jugendlicher in den 80er Jahren polyglott gebildet, kann man sagen, in Interesse für alles Geistige, was zugleich aber auch zu Konflikten mit seinem Vater geführt hat. Sein Vater wollte eher einen in seinem Sinne brotfesten Beruf, während Landauer ja mehr so in das Geistige, er wollte Schriftsteller werden, er wollte Philologie studieren. Und das musste er seinem Vater abbringen in harten Auseinandersetzungen. Und diese Auseinandersetzungen haben sich dann in den 90er Jahren, als Landauer in Berlin war, dort in die Arbeiterinnenbewegung kam, sich dem libertären, dem anarchistischen Flügel der Arbeiterinnenbewegung zuorientiert hat, zu ganz massiven Auseinandersetzungen mit seinem Vater, die dann letztendlich sogar zum Bruch führten. Landauer hat zwar ein Studium begonnen, Ende der 80er Jahre, das dann aber aufgrund seines politischen Engagements 1892 ohne Abschluss abgebrochen. Das war für den Vater natürlich schon mal ein schwerer Schlag. Der zweite, dass er sich in der anarchistischen Bewegung engagiert, für einen bürgerlichen Kaufmann eigentlich ein Unding. Und das dritte, Landauer hatte zwei Ehen. In der ersten Ehe war mit einer Schneiderin verheiratet. Auch das war für den Vater gewissermaßen ein rotes Tuch. Und diese verschiedenen Elemente haben dann zu manifesten Auseinandersetzungen bis hin zum Bruch geführt. Und als der Vater dann im Jahre 1900 gestorben ist, hat sich dieser Bruch bis dato nie lösen lassen. Landauer hat das immer bedauert, aber gleichzeitig auch gesagt, für ihn hat diese Auseinandersetzung auch eine innerliche Stärkung hervorgerufen. Er konnte sich an diesem Konflikt mit seinem Vater auch innerlich stärken für spätere politische, gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die ja auch nicht immer zum Wohlgefallen aller verlaufen, sondern zum Teil auch recht hart vor sich gehen. Das vielleicht, ja. Wie gesagt, in den 90er Jahren ist er dann in Berlin in der anarchistischen Bewegung aktiv gewesen, war Redakteur der damals bedeutendsten libertären Zeitung Les Socialistes und hat auch versucht, am Anfang innerhalb der Arbeiterinnenbewegung zu organisieren. Beispielsweise Mitte der 90er Jahre gab es in Berlin einen großen Konfektionsarbeiterinnenstreik, an dem nicht nur seine Frau Margarete Leuschner, wie sie vom Geburtsnamen, beteiligt war, sondern auch Landauer selber publizistisch und sonst beteiligt war. Er musste aber feststellen, dass die Konzentration allein auf die Arbeiterinnenschaft, um eine Revolution vorzubereiten, zu kurz greift. Und er entwickelt dann das Konzept, dass man im Grunde sich auch auf Bauern und Bäuerinnen, auf die Landbevölkerung, auf intellektuelle Künstler und so weiter, alle Menschen, die im Grunde unzufrieden waren mit der autoritären wilhelminischen Gesellschaft und die auf der Suche waren nach einer menschlichen Gemeinschaft freier und gleichberechtigter Menschen, diese Menschen alle zu organisieren, unabhängig von ihrem Klassenstatus, wenn man das so sagen will. Und das Zweite war, dass er festgestellt hat, dass eine rein äußerliche Revolutionierung, also den gewissermaßen eine Revolution nur als politischen oder ökonomische Umwälzung, als politischen Prozess und ökonomische Umwälzung zu begreifen, auch zu kurz greift. Es bedarf einer innerpsychischen Stärkung, einer innerpsychischen Vorbereitung des Ganzen, um das überhaupt durchhalten zu können. Stichwort könnte man vielleicht sagen Selbstkultivierung. Ja, daran hat er dann um die Jahrhundertwende gearbeitet, in seiner Studie beispielsweise Skepsis und Mystik oder in Vorträgen unter dem Titel Durch Absonderung zur Gemeinschaft. Er ist deswegen häufig missverstanden worden. Man hat ihn versucht, in die mystische Ecke zu drängen, aber es ging ihm darum, mit der Absonderung, dass diese Absonderung kein Selbstzweck ist, sondern eine kurzzeitige Absonderung von der Gesellschaft ist, um sich innerlich zu stärken, und um dann innerlich gestärkt wieder in die Gesellschaft reingehen zu können, um diese Gesellschaft mit anderen zu verändern.
Nun ist Gustav Landauer nicht nur zur sozialistischen, libertären, anarchistischen Bewegung dazugestoßen, sondern er ist ja bald auch Stichwortgeber des Anarchismus selber geworden. Heute gilt er ja als einer der wichtigsten Vertreter des Anarchismus im deutschsprachigen Raum. Er taucht da immer wieder auf als eine Bezugsfigur. Da würde ich gerne auch nochmal nachfragen. Du hast jetzt schon einige Motive auch von Gustav Landauer genannt. Ich würde gerne nochmal fragen, was er sich speziell unter Anarchismus vorgestellt hat. In dem Titel des Vortrages, den du am Donnerstag in Erfurt hältst, da heißt es Ablösung der öffentlichen Gewalt durch gesellschaftliche Bünde. Vielleicht kann man das daran ja schon so ein bisschen auch skizzieren. Was für Gedanken, was für Prinzipien waren denn damit verbunden bei Landauer?
Ja, Bünde ist ja ein ganz zentraler Begriff für Landauer. Also seine Anarchiedefinition, die er im Rahmen des Sozialistischen Bundes, den er 1908 begründet hat, da definiert er als höchsten Ausdruck der Freiheit Anarchie als Ordnung durch Bünde der Freiwilligkeit. Und er versteht ja seine anarchistische Bewegung im Wesentlichen als eine Kulturbewegung, die nie abgeschlossen ist, die sich in fortwährender Entwicklung befindet und auch nie als einmaliger Vorgang zu verstehen ist. Also nicht zu verstehen ist gewissermaßen, wenn wir die russische Revolution nehmen, da rennen die Bolschewiki gegen den Zarenpalast und übernehmen da die Macht gewissermaßen, und dann ist das gewissermaßen abgeschlossen, sondern es ist ein ständiger Prozess, der nie abgeschlossen ist. Er spricht auch an anderer Stelle von einer Permanenz der Revolution, ja, einer andauernden Veränderung, einer Bewegung, die nie abgeschlossen sein kann. Es ist eine ewige Revolte, auch dann wiederum gegen mögliche Tendenzen, die sich dann in einer anderen Gesellschaft verfestigen können. Auch da können sich ja theoretisch, wenn es sich nicht weiterentwickelt, wieder, es muss nicht sein, aber es kann sein, wieder hierarchische, schichtspezifische und so weiter Strukturen entwickeln, ja, die das Ganze eher wieder zurückentwickeln lassen. Das Zweite ist, dass Anarchismus für Landauer kein Projekt ist, kein Zukunftsprojekt ist. Also es ist kein Projekt, was in die Zukunft verschoben ist, sondern es muss bereits in der Gegenwart beginnen. Er spricht von hier und jetzt. Und es muss begonnen werden, gewissermaßen auch selbstverwaltete, selbstorganisierte Strukturen einzuleben. Das Interessante an seinem Sozialistischen Bund ab 1908 ist ja meiner Meinung nach nicht so sehr die Organisationsstruktur mit den Ortsgruppen, die verbunden sind durch Kommunikation, durch die Zeitschrift der Sozialisten und so weiter, sondern dass es ihm darum ging, gewissermaßen neue solidarische kollektive Formen des Miteinanderlebens einzuüben, ja, damit man im Grunde für den Tag der Revolution auch gewissermaßen vorbereitet ist. Das ist ganz zentral in seinem Konzept.
Es gab ja in dieser Zeit durchaus auch Versuche von anarchistischer Siedlungsbewegung, von verschiedenen Kommuneprojekten. Du hast jetzt auch erwähnt, dass der Sozialistische Bund auch angelegt war als ja vielleicht sozusagen ein solidarisches Miteinander schon im Hier und Jetzt. Inwiefern kann man denn sagen, bei Projekten, die Gustav Landauer ins Leben gerufen hat, dass sie dann auch erfolgreich gewesen sind?
Ja, das mit erfolgreich ist natürlich immer so eine Sache. Man muss sehen, der Sozialistische Bund ist 1913, 14 schon wieder im Niedergang gewesen. Er hat in seiner Hochphase einige hundert Mitglieder und Mitgliederinnen organisieren können in Deutschland, in der Schweiz, nicht in Österreich. Das hing damit zusammen, dass Landauer seit den 90er Jahren Einreiseverbot in Österreich hatte. Einreiseverbot, was bis zu seinem Lebensende nie aufgehoben wurde, aber das ist eine andere Geschichte. Und er hat schon frühzeitig gesehen, es ist notwendig, dass diese Gruppen, die autonom wiederum waren, in den einzelnen Städten, in Berlin gab es sogar mehrere Gruppen, dass die aber in einem ständigen kommunikativen Prozess stehen. Also die müssen miteinander was zu tun haben. Ja, die dürfen nicht im Grunde, autonom heißt nicht, voneinander abgeschnitten sein, sondern im Gegenteil. Und dazu hat er beispielsweise den Sozialistern wieder begründet, ab 1909 bis 1915, hat natürlich auch versucht, wir würden das heute nennen, Landkommunen zu gründen, aber dafür die Zeit war einfach viel zu kurz, diese wenigen Jahre, um wirklich dauerhaft etwas zu erreichen. Dann kam da ja der Erste Weltkrieg und der hat gewissermaßen auch da ein Ende gesetzt, ja.
Ja, der Erste Weltkrieg hat politisch alles durcheinandergewirbelt und war ein einschneidendes, auch innenpolitisches Ereignis. Wie hat er sich denn zum Krieg verhalten und was hat der Krieg für ihn bedeutet? Auch wenn man sieht, er war ja schon auch im Kaiserreich ohne Krieg schon von Repressionen betroffen. Was kam dann im Krieg für Landauer?
Ja, Landauer hat frühzeitig das Kommen des Ersten Weltkriegs vorausgesehen. Er hat sich dann schon seit 1909 immer wieder in Artikeln gegen diese, was er sah, gegen dieses kommende Menschheitsverbrechen auch ausgesprochen und hat auch versucht, über organisatorische und publizistische Mittel dagegen anzugehen. Landauer war Antimilitarist, auch, muss man sagen, seine zweite Lebensgefährtin, die Dichterin und Übersetzerin Hedwig Lachmann. Und was für sie erschütternd war, dann im Sommer 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, dass sie gewissermaßen allein mit ihrer antimilitaristischen, mit ihrer kriegsverneinenden Position standen, dass selbst in ihrem unmittelbaren Umfeld, ja, ganz enge Freunde gewissermaßen sich von dieser chauvinistischen Stimmung haben mitreißen lassen und dann eine Kriegsposition eingenommen haben. Ja. Und Landauer hat dann auch sogar noch während dem Ersten Weltkrieg immer wieder versucht, Dinge zusammenzuführen, um diesen Krieg abzukürzen, ja. Aber er stand gewissermaßen mit seiner Frau da weitgehend alleine und isoliert da.
Vielleicht kann man sagen, dass mit der Novemberrevolution diese Isolierung dann vielleicht ein Stück weit zu Ende war, in dem Sinne, dass es dann ja tatsächlich eine Massenbewegung gegeben hat, die gegen den Krieg gewesen ist. Wenn wir zum Beispiel die drei politischen großen Massenstreiks sehen, wenn wir sehen, dass es immer wieder Revolten gab gegen den Krieg und wenn wir ja dann eine Revolution sehen, in der auch sowas wie das Rätemodell auf einmal stark wird und wieso aufploppt. Die Novemberrevolution hat dann wiederum Gustav Landauer nach München geführt. Wie ist es denn dazu gekommen, wenn wir so seinen Weg in der Novemberrevolution so ein bisschen nachverfolgen?
Ja, also biografisch ist es so, er hat ja in Berlin-Hermsdorf gelebt, also im Norden Berlin. Hermsdorf war damals, gehörte noch nicht zu Berlin, aber heute ist das ein Stadtteil von Berlin. Lange Zeit so ein Vorort von Berlin mit viel Grün und so weiter. Und ist dann, die Lebensgefährtin von ihm kam ja aus Bayerisch-Schwaben-Krumbach. Und sie sind dann 1917 aufgrund der Kriegsverhältnisse nach Krumbach gegangen, weil dort einfach die Ernährungslage besser war als in Berlin. Ja, und seine Frau ist dann plötzlich Anfang 1918 gestorben an einer Lungenentzündung, was Landauer wochenlang arbeitsunfähig gemacht hat. Er war total am Boden zerstört, ist ja nachvollziehbar. Und im Sommer, Herbst 1918, wenige Wochen vor der Revolution, ergab sich für ihn eine der wenigen Möglichkeiten in seinem Leben, eine hauptamtliche Stelle zu bekommen. Er hat in seinem Leben ja nur drei, wenn man so will, hauptamtliche Stellen bekommen. Sonst hat er immer freiberuflich, prekär gearbeitet. Das eine war in den 90er Jahren für einige Zeit als Redakteur des Sozialist. Das war von 1904 bis 6 als Buchhändler in einer Berliner Buchhandlung. Und das war dann ab Herbst 19 wollte er eigentlich als Dramaturg ans Düsseldorfer Schauspielhaus gehen vor der Revolution. Das war auch schon alles geplant, der Umzug geplant. Und dann kam die Revolution und Kurt Eisner, der erste Ministerpräsident der Republik Bayerns, mit dem er befreundet war, rief ihn nach München, um dort an der, wie Eisner schrieb, an der Umbildung der Seelen mitzuwirken. Und natürlich hat Landauer, obwohl er skeptisch war über die Erfolgsaussichten der Revolution, gesagt, das ist eine Chance, der kann ich mich nicht entziehen. Und er ist dann nach München gegangen, hat sich dort in sämtliche Räteorganisationen, die es gab, vom Münchner Arbeiterrat bis hin zum Bayerischen Nationalrat, hat er sich wählen lassen und hat dort versucht, eben die Revolution voranzubringen. Und hat auch, wie du ja sagtest, da in der Zeit durchaus auch ja eine gewisse Öffentlichkeit auch für sich schaffen können. Er hat auch große Reden gehalten, ja, vor Soldaten und er hat zum Beispiel die große Trauerrede gehalten, nachdem Eisner ermordet wurde im Februar 1919 auf der Beerdigung Eisners vor 100.000 Menschen die Beerdigungsansprache gehalten. Und dann durch die Ermordung Eisners hat sich ja die Revolution nochmal radikalisiert und dann kamen Anfang April die ersten Stimmen, nicht unbedingt aus München, aber aus Augsburg und so weiter, wir müssen eine Räterepublik ausrufen in Bayern. Und haben sich dann auch Landauer und Mühsam angeschlossen und so kam es dann in München ab dem 7. April zur Ja, kann man sagen, ersten, ich würde das jetzt nicht anarchistischen, aber ersten Räterepublik, ja, die auch wiederum, muss man sagen, nur eine Woche gedauert hat. Landauer war in der Zeit, das nannte sich damals Volksbeauftragter für Volksaufklärung, also man würde heute sagen Kulturminister, und hat dort versucht, er war ja vorbereitet für diese Dinge. Er hatte ja Konzepte, also wie man Schulen verändert, wie man Hochschulen verändert, wie man Theater revolutioniert und so weiter. Wie man auch in Bayern wurden ja auch Kommunen gegründet. Das hat er auch mit unterstützt. Aber wie gesagt, diese eine Woche war wiederum zu kurz, um was zu erreichen. Es gab ja dann nach dieser einen Woche einen Putsch von Rechten, der ist niedergeschlagen worden, und dann gab es bis Ende Mai die zweite, die kommunistische Räterepublik, und dann Anfang Mai ist die Revolution dann niedergeschlagen worden durch Rechtssozialdemokraten mit Freikorps zusammen, und im Zuge dieser Niederschlagung ist dann Landauer auch am 1. Mai verhaftet worden, infolge einer Denunziation, muss man sagen, und am 2. Mai dann in München-Stadelheim im Gefängnis bestialisch ermordet worden. Und die Täter sind für die Mordtat nie zur Rechenschaft gezogen worden.
Nun sind wir sozusagen am frühzeitigen Ende des Lebens von Gustav Landauer angekommen. Von dem, was du her erzählt hast, ist es so, ja, klingt es oft so, auch im Leben von Gustav Landauer, dass eigentlich immer zu wenig Zeit gewesen ist, um das, was er an Konzepten entwickelt, wirklich umzusetzen und da, dass das auch zu einer Reife kommen kann. Jetzt ist eben Gustav Landauer im Mai 1919 ermordet worden. Danach kam dann die Weimarer Republik mit allen Konflikten, die in diesem Konstrukt innegewohnt haben. Was kann man denn sagen zu einem Erbe von Gustav Landauer, vielleicht in der Weimarer Republik? Inwiefern ist er denn in der Zeit nach seiner Ermordung auch Stichwortgeber geblieben? Inwiefern haben sich auch Leute danach weiter auf ihn bezogen?
Ja, da muss man zwei Richtungen sehen. Das eine ist etwas Konkretes, und zwar es haben sich nach seiner Ermordung Freunde sofort bemüht, Freunde, Bekannte und auch anarchistische, anarcho-syndikalistische Kreise, ein Denkmal für Landauer in München zu errichten. Das ist dann auch 1923 geglückt auf dem Münchner Waldfriedhof. Und man hat dann auch 2 Jahre später sogar ein Gustav Landauer Denkmal auf dem Waldfriedhof errichten können. Dieses Denkmal ist 1933 von den Nationalsozialisten sofort zerstört worden. Die Urne ist der jüdischen Gemeinde Münchens übergeben worden und war dann während der NS-Zeit auf dem neuen israelitischen Friedhof, ja, man muss wirklich sagen, abgelagert. Und für diese Kosten musste dann auch noch die jüdische Gemeinde aufkommen. Und nach dem Krieg ist dann auf dem neuen israelitischen Friedhof in München ein gemeinsamer Grabstein, ein gemeinsames Denkmal von Kurt Eisner und Gustav Landauer errichtet worden. Das gibt es heute noch, das kann man besichtigen. Und wir haben jetzt 2017, haben wir auf dem alten ursprünglichen Platz, auf dem Waldfriedhof in München, an fast gleicher Stelle, wo das Denkmal der Zeit vor 1933 stand, konnten wir im Sommer 2017 ein neues Grabmal wiedererrichten für Gustav Landauer. Und das kann man auch besichtigen, zumal ja jetzt auch am 2. Mai 2019 sich der 100. Todestag nähert. Und dort soll dann an diesem 2. Mai auf diesem Waldfriedhof in München auch eine Gedenkfeier stattfinden. Das wäre das eine. Das zweite ist, es gab innerhalb der anarchistischen und anarcho-syndikalistischen Bewegung der 20er Jahre viele, die versucht haben, das Erbe Landauers, sowohl seine Schriften als auch seine Ideen, seine kommunitären Ideen, Landkommunen zu gründen und so weiter, wieder aufzunehmen. Also in der RVUD beispielsweise, also in der damaligen anarcho-syndikalistischen Organisation Freie Arbeiterunion Deutschlands, gab es immer einen Flügel, der sich sehr stark auf Gustav Landauer berufen hat. Und auch in der anarchistischen Bewegung gab es Versuche, beispielsweise die Kommune, die Landkommune Freie Erde in Düsseldorf, die sich explizit auf Landauer berufen hat. Also das ist schon ganz lebendig. Und dann muss man ja vielleicht sogar als Drittes sagen, in der 68er-Bewegung dann wieder findet innerhalb der Alternativbewegung Landauer dann auch durchaus wieder seine Interessenten und Interessentinnen, ja. Weil ja da auch wieder dezentrale, föderalistische und genossenschaftliche Projekte Landkommunen auch diskutiert worden. Und da ist dann Landau auch wieder mehr in die Diskussion innerhalb der anarchistischen Bewegung gerückt. Also er ist mitnichten vergessen. Er hatte, das stimmt, immer relativ wenig Zeit. Er ist ja auch nur 49 Jahre alt geworden. Und man muss sehen, dass er auch für sein Engagement einen hohen Preis bezahlt hat durch seine Ermordung, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang immer finanziell sehr prekär gelebt hat, weil er auch bürgerliche Karrieren ja auch abgelehnt hat. Er wollte die Gesellschaft verändern und keine bürgerliche Karriere machen. Dafür musste er natürlich finanziell auch bezahlen. Er hatte allerdings auch immer Menschen in seinem Umkreis, ein wohlhabender Cousin, die Schriftstellerin Augusta Hauschner und so weiter, die immer wieder als Mäzene gewissermaßen ihm und seiner Familie unter die Arme gegriffen hat. Er hatte ja noch drei Töchter, eigentlich vier, aber die eine Tochter ist mit 2 Jahren verstorben. Also er musste praktisch eine 5-köpfige Familie ernähren. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, dass das nicht immer so einfach war. Und dann dabei geblieben zu sein und sich nicht abbringen zu lassen, auch in schwersten Zeiten, das ist, glaube ich, auch etwas, was man von Landauer lernen kann. Man braucht den langen Atem. Es lässt sich eine grundlegende Veränderung nicht in 2, 3 Jahren bewerkstelligen. Wer das glaubt, der soll gar nicht erst anfangen. Man darf auch nicht mit zu viel Optimismus an die Sache rangehen, weil auch irgendwann der Optimismus sich abschleift. Man muss wissen, was man will, und da muss vor allen Dingen am Ball bleiben bei der Geschichte. Ja. Und dafür steht eigentlich Landauer als Beispiel, ja, dass man sich nicht mutlos machen lässt. Ja. Das ist auch ganz wichtig, denke ich mir. Dafür ist er auch ein Beispiel, würde ich sagen.